mit Elisabeth Scharang.
Bei mir zu Gast ist heute der Historiker und Stadtforscher Peter Peyer. Sie haben sich ja in Ihren Forschungsreisen durch Wien mit dem Geruch und auch mit dem Klang der Stadt beschäftigt. Und Ihre aktuelle Forschung, die führt Sie jetzt in die dunklen und, wie ich annehme, auch in die hellen Ecken der Stadt, weil es geht eigentlich um künstliche Beleuchtung. Und da gleich meine Frage vorweg, was gibt es so in der Frage der künstlichen Beleuchtung in der Stadt so zu entdecken?
Ja, hallo. Unheimlich vieles natürlich für einen neugierigen Kulturwissenschaftler, um das einmal so zu sagen, weil die langfristige Betrachtung unseres Sehens und insbesondere unseres Sehens der Stadt natürlich sich sehr verändert hat. Ich meine, die Stadt ist ja quasi die Inkarnation des Lichts geworden, die moderne Großstadt. Und wie sich das, sagen wir, in den letzten 100 Jahren, wenn wir das mal als Zeitraum hernehmen, verändert hat, wie sich hier die technologischen Veränderungen zeigen, aber auch wie sich unser Sehen damit gleichzeitig verändert hat, ist etwas sehr Spannendes, das auf gesellschaftliche, technologische, ökologische Aspekte hin zu hinterfragen und auch auf zukünftige Aspekte vielleicht. Wohin geht's? Wie schauen wir in Zukunft auf die Welt, auf die Stadt, auf die Umgebung, die ja, um uns herum ist.
Die ganze Technologisierung, Digitalisierung bleibt natürlich auch vor dem Stadtbild nicht stehen. Also wir haben vorhin versucht, uns ein bisschen auszumalen, wie denn so in 10, 20 Jahren eine Großstadt, durchaus auch eine österreichische Großstadt ausschauen kann. Und dass vieles, was man ja so aus dem Science-Fiction-Film kennt, das weiß man aus der Vergangenheit, dann irgendwann einfach Alltag wird. Also wie zum Beispiel man es aus dem Film kennt, dass die dreidimensionalen Hologramme plötzlich die Werbung ersetzen und die Vorstellung, dass all das, was Licht kann, sich dann quasi in unserem öffentlichen Raum bewegt, ist einerseits aufregend, aber irgendwie auch sehr beängstigend.
Ja, vielleicht sind wir in einer Übergangsphase, klarerweise in einer Anpassungsphase, auch in diesem Fall. Und ich glaube, wir dürfen prognostizieren, dass die Städte von ihrem nächtlichen Erscheinungsbild sicher dynamischer werden als früher. Also mit der Digitalisierung haben wir ja die Möglichkeit, erstmals Licht wirklich digital zu kreieren und können hier Übergänge viel klarer und viel auch dynamischer machen. Wir können neue Farben in den Stadtraum bringen. Wir können Veränderungen je nach Verkehrsdichte oder nach verschiedenen Kriterien vornehmen. Das heißt, mit den Medienfassaden, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden, können wir hier wirklich eine Dynamik und eine Farbigkeit und eine Belebung auch des städtischen Raumes vornehmen, der schon auch seine ästhetischen Qualitäten hat, natürlich.
Das sind alles sehr positive Adjektive, Farbigkeit, Belebung. Manchmal kann es wahrscheinlich einfach nur nerven, oder?
Das ist die negative Seite durchaus. Die Frage ist, wo sind hier die Grenzen der Anpassung oder des Aushaltens? Natürlich kann das auch zu viel sein. Und wir leben wahrscheinlich schon in einer Zeit, in Wien spüren wir das auch durchaus schon, wo die Reize, die auf uns einprasseln, auf allen Ebenen, akustisch, visuell, sensorisch, generell, sehr, sehr zugenommen haben. Und wie wir das verarbeiten und ob das nicht auch ein zu viel gibt, das sollten wir, glaube ich, intensiv gemeinsam diskutieren.
Aber ich möchte hier gar nicht so pessimistisch beginnen und gleich mal zu etwas kommen, von dem ich weiß, dass Sie das sehr mögen, nämlich die Weihnachtsbeleuchtung. Also Sie genießen das tatsächlich, durch die Stadt zu gehen und sich die diversen, inzwischen kann man schon sagen, fast Lichtarchitekturen in der Weihnachtsbeleuchtung anzuschauen.
Ja, ich schätze das sehr, weil es erst einmal was Temporäres ist. Das sieht man nicht das ganze Jahr über. Das heißt, man kommt hier in einen befristeten zeitlichen Genuss und ich finde auch die große Bandbreite der Weihnachtsbeleuchtung wunderbar faszinierend, die uns eben zeigt, wie hier wirklich auch künstlerische und neue Lichtqualitäten in die Stadt Einzug halten. Mein Liebling ist die Roten Turmstraße, die Roten Bälle. Ich liebe sie. Sie geben der Straße ein anderes Flair als wie eben im Hochsommer oder zu anderen Jahreszeiten. Aber auch die anderen Beispiele, der Graben und die verschiedenen Möglichkeiten, die hier ausprobiert wurden, die sind für mich absolut eine Bereicherung.
Sie haben zuvor schon gesagt, also es geht natürlich in dem Fall sehr stark um ein Miteinander. Also quasi, wer stellt die Beleuchtung auf? Wer hat was davon? Wem nutzt sie? Aber wer muss auch damit leben? Also in wessen Fenster und Schlafzimmer strahlt diese Beleuchtung dann? Insofern möchten wir Sie sehr herzlich einladen, uns anzurufen unter 0800 22 69 79 und uns darüber zu erzählen, wie Sie den Einfluss der künstlichen Beleuchtung im öffentlichen Raum, was das für einen Einfluss auf Ihren Lebensraum haben, wie Sie das beobachten im Laufe der Zeit oder gerade jetzt in der Zeit der Weihnachtsbeleuchtung, durchaus auch, wenn Sie am Land leben. Wie ist das, wenn man in den Nachbarsgärten hier sehr opulente Weihnachtsbeleuchtung hat? Ist das Freude oder ist es eher Belästigung? Wie sehen Sie das in Bezug auf Schlaf, in Bezug auf Sicherheit, auf Umwelt und natürlich auf den Blick in die Sterne? 0800 22 69 79 ist unsere Nummer oder Sie schreiben uns an punkt1@orf.at. Die Ouvertüre aus Charlie Chaplins Film City Lights. Das war eine Zeit, Peter Bayer, in der natürlich die Welt in einem ganz anderen Lichte noch erstrahlt ist und die Städte. Also das war wahrscheinlich noch eine wesentlich dunklere Zeit, oder?
Wesentlich dunklerer und von der Gasbeleuchtung dann zur elektrifizierten Beleuchtung. Das war natürlich schon der erste große Schritt hin zu einer modernen Ansicht des öffentlichen Raumes in der Stadt, der auch mit großen Skepsis auch schon aufgenommen wurde und mit einem Gewöhnungseffekt. In Wien genauso wie in anderen Städten, man musste sich an die neue Qualität des Lichts gewöhnen. Das elektrische Licht hat eine andere Atmosphäre erzeugt, also wie das Gaslicht und auch wie heute das LED-Licht. Auch hier geben sich andere Lichtqualitäten. Und das sind eben diese Anpassungen, die wir hier nicht vergessen dürfen. Und was natürlich wesentlich ist, was hier in der modernen Stadt dann begonnen hat im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts, dass die Vielzahl der elektrischen Beleuchtungen aufgetreten ist, dass also die Straßen beleuchtet worden sind, die Verkehrsachsen, dass die Gebäude bestrahlt wurden, dass Reklamebeleuchtung aufgekommen ist. Zwischenkriegszeit in Wien speziell war hier so ein Take-off. Und das hat in Summe dann ein funkelndes, faszinierendes Kaleidoskop ergeben. Die großen Auslagen, die Warenhäuser waren hier in Amerika genauso wie in Europa Vorreiter. Die Kinos, Architekturen für die Nacht eigentlich, für das Licht und für die Nacht gemacht. Ein Kino ohne Licht in allen seinen Facetten, ob der Projektor innen oder außen, die Lichtreklame und die Vorankündigung. Das waren dann schon moderne Elemente, die wir als wirklich konstitutiv für die moderne Stadt betrachten.
Und die Beleuchtung in der Stadt auch immer so als Aufbruch in die Moderne.
Als Aufbruch in die Moderne, auch als ein Stück Aufklärung. Licht heißt ja auch jetzt von der Genealogie der kulturwissenschaftlichen Aufklärung, Licht bringen. Und diese große Zuschreibung, diese innere Zuschreibung, die lebt natürlich bis heute noch fort. Es gibt auf Plakaten die schöne Person der Fee Elektrik, also die elektrische Fee, die mit einer Fackel oder mit einem anderen Lichtkörper in der Hand das Licht bringt. Und hier bei elektrischen Ausstellungen, die es auch gegeben hat, um 1900 schon eben dieses neue Zeitalter des Lichts ankündigt.
Sie sind ja als Historiker und Stadtforscher vor allem da auch immer sehr interessiert. Also nicht nur, was hat sich technisch erneuert, sondern was hat das mit dem Leben der Menschen gemacht? Und was hat die künstliche Beleuchtung mit dem Leben der Menschen gemacht? Also Sie haben schon geschildert, also es hat vor allem die Nacht offensichtlich zu einem Ort gemacht, wo man sich länger und sicherer und lieber draußen aufhält.
Es hat jedenfalls den Rhythmus unseres Lebens einmal diametral verändert. Unser Leben hat sich in die Nacht hinein ausgedehnt bis zu einer 24-Stunden-Rhythmus, der heute in den wirklich großen Metropolen ja schon gang und gäbe ist. Das ist natürlich das eine. Es hat auch die Zeiten des Arbeitens völlig verändert, nicht nur Freizeit eben, sondern auch des Arbeitens völlig verändert. Und es hat aber auch ganz auf der oberflächlichen Ebene die Oberfläche der Stadt verändert, den Untergrund, die Gebäude, die wir anders wahrnehmen bei Tag und bei Nacht. Und hier vielleicht immer in Erinnerung rufend, möchte ich in Erinnerung rufen, die banale, aber doch wichtige Tatsache, dass wir in der Nacht nur das sehen, was wir beleuchten. Bei Tag sehen wir alles demokratisch gleich, je nach Sonne, Nebel oder so. Aber in der Nacht wird nur das sichtbar, was beleuchtet ist. Alles andere ist Staffage in den Hintergrund, unsichtbar. Und das nachzuvollziehen, wer das entschieden hat, was beleuchtet wird, sind es die politischen Entscheidungsträger, die sagen, das Rathaus, das Parlament, die Kirche, welche Instanzen sind das? Sind das ökonomische Instanzen, die Geschäfte, die Warenhäuser? Also es muss wer entscheiden und ein Common Sense darüber geben für eine Gesellschaft, das ist beleuchtungswürdig und alles andere tritt in den Schatten. Es ist mehr natürlich im Schatten als wie im Licht und wie sich das über viele Jahrhunderte verändert hat, beeinflusst unser Verhalten, unser Denken auch im Raum, was wir sehen, beeinflusst unsere Wege durch die Stadt klarerweise oder wir meiden das Dunkle, kennen wir alle den dunklen Park, die dunkle Straße.
Ich weiß natürlich, dass Sie jetzt erst am Anfang Ihrer Forschungsarbeit sind, deswegen kann man wahrscheinlich noch nicht alle Fragen beantworten, die sich da sofort aufdrängen. Das heißt, wenn man über zum Beispiel die letzten 150 Jahre anschaut, wer in welcher Phase politisch gesehen was beleuchtet hat, können Sie so also zwei, drei Dinge rausnehmen, die Sie da schon so entdeckt haben?
Ich kann vielleicht am Beispiel Wien ein paar so Eckpunkte, die sich klar abbilden, zeigen. Politische Manifestationen, Illuminationen ist das sehr gerne genannt worden. Die hat es genauso gegeben für Kaiser Franz Josef, der ein Regierungsjubiläum 1908 gefeiert hat. Und die ganze Stadt, zumindest die Innenstadt, ist festlich beleuchtet worden. Das Burgtor genauso wie die in der Innenstadt, die Brücken am Donaukanal etc. Also als politische Repräsentation hat sie wirklich ein Lichtfest gegeben, wo Tausende, Hunderttausende Menschen gekommen sind. Das Gleiche hat es auch später dann für die Nationalsozialisten in Wien gegeben, hat später oder zuvor noch für das Rote Wien gegeben, das Rathaus im Roten Wien war so ein durchgehender Faktor, der immer wieder beleuchtet wurde. Also die jeweiligen politischen Regime suchen sich schon ihre
auch die Art der Lichtinszenierung?
Hat sich zum Teil auch geändert, wobei hier spielen technologische Faktoren eine größere Rolle, also die Scheinwerfer, die Kraft der Scheinwerfer. in der Zwischenkriegszeit zum Beispiel auch sind von der Innenstadt weg, wo das Zentrum der Beleuchtung war, auch Versuche gemacht worden, die Höhenstraße in den 30er Jahren errichtet worden, also auch einen Gegenpol an der Peripherie zu schaffen und ein Prestigeobjekt, das ständestatisch, ein Prestigeprojekt, wie es die Höhenstraße war, auch ins Licht zu rücken, ein Lichtband durch den Wienerwald zu ziehen, als bewusster Gegensatz zur beleuchteten Innenstadt. Und ein anderer Faktor, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse abbilden, ist vielleicht die kommerzielle Beleuchtung, die nach 1945 immer wichtiger wird. Also die Konsumgesellschaft, die kommerzialisierte Gesellschaft bildet sich ab von den Weihnachtsmärkten genauso bis zu den Kaufhäusern und vielen anderen Konsumorten.
Wie kann man sich die Lichtinszenierung vorstellen 1951, als der Westbahnhof als erster Bahnhof wieder neu eröffnet wurde?
Das darf man sich durchaus als großes Spektakel vorstellen, wo auch sehr viele Menschen zur Eröffnung, Wiedereröffnung des Westbahnhofs gekommen sind, weil der Hintergrund natürlich die Erfahrung des Krieges war. Im Krieg hat es die künstliche Verdunkelung gegeben. Mhm. Und hier jetzt wieder ein Licht zu haben und den Aufbruch in eine gewisse Normalität mit dem Licht zu feiern, war schon was Besonderes. Das Licht ist hier wirklich wieder für den Anschluss auch an die moderne Welt, auch an den Westen. Der Westbahnhof war ja der Anschluss an die westliche Welt gewissermaßen. Es sind Tausende gekommen, haben die riesigen Lichtmasten gefeiert, die fantastische große Halle, die wir beim Westbahnhof so lieben bis heute, die Uhren auf den Flanken, auf der Seite, diese schönen Lichtuhren genauso. Also das war schon so ein Lichtstatement für eine neue Zeit, die jetzt nach dem Krieg wieder anbrechen darf.
Die Frau Kamska hat uns angerufen. Schönen Nachmittag.
Ja, grüß Gott, da ist Kamska-Mundlix. Ich lebe jetzt in einer eher ländlichen Gegend. Und ich bin in einem Wohnblock, der zweigeteilt in einer Kurve steht von einer Landstraße. Und ich habe das schon mehrmals angesprochen bei unseren Eigentümerversammlungen, dass ich finde, dass unser Block viel zu hell beleuchtet ist. Mhm. Und dann hat man uns von der Verwaltung gesagt, ja, wenn ein Gast, also unsere Ausgänge, unsere Hausgänge sind offen und mit Waschbetonplatten gelegt. Und dann hat man uns gesagt, ja, also wenn da jetzt ein Gast kommt und stürzt und es ist zu wenig beleuchtet gewesen, dann haftet die Hausgemeinschaft dafür. Für den Schaden, wenn sich da jemand verletzt.
Und inwieweit beeinträchtigt sie diese Beleuchtung von außen?
Ja, ich muss sagen, beeinträchtigen im Prinzip nicht, aber ich finde es einfach sinnlos. Weil, ich mein, man weiß ja, dass ein Haufen Insekten sterben durch die Leuchten. Und wir sind jetzt 5 Wohnungen in einer Ebene. Und da sind 3 Leuchten, da täten 2 einmal lang, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist jetzt, das war gesetzliche, laut Hausverwaltung, gesetzliche Vorschrift. Mhm. Und ich meine, ich müsste eigentlich zufrieden sein, weil wenn ich in der Nacht einmal aufs WC muss, muss ich weder im Vorhaus noch im Badezimmer Licht einschalten, weil das nämlich von außen hereinkommt, aber ich finde das trotzdem einfach eine Verschwendung, auch wenn das LED-Lampen sind, und ich finde das einfach vom Gesetz her nicht ganz richtig. Mhm.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wem gehören eigentlich die Fassaden? Also gehört das den Hausbesitzern, den Architekten? Gehört das den Menschen, die das von außen anschauen? Gehört das den Menschen, die drinnen wohnen? Das ist ja eine nicht unspannende Frage, Herr Bayer, oder?
Absolut spannende Frage. Auch eine Sicherheitsfrage, eben wie wir jetzt hier hören. Die Sicherheit und Licht, das ist eine ganz enge Konnotation. Wem die modernen Fassaden gehören, wird noch brisanter, wenn wir an die Medienfassaden denken, die sich ja quasi fast loslösen von unseren herkömmlichen Vorstellungen von Mauer und Fenster, wenn sie nämlich dann zu Screens werden. Das betrifft jetzt nicht so Wohnanlagen, wie wir jetzt vielleicht hier gehört haben, aber es gibt ja doch schon sehr avancierte Beispiele, wo eine Fassade ausschließlich ein Bildschirm, sagen wir es einmal so, ist. der weithin strahlt, der bewegte Bilder auch vermittelt, der für alle möglichen Zwecke zur Verfügung stehen kann, von künstlerischen Darbietungen bis hin zu News- und Werbejingles, Fußballübertragungen etc. Und wem gehört diese Fassade? Ja? Wer darf sie nutzen? Ist das der Hauseigentümer? Ist das die Gesellschaft, die dort lebt? Wer schaltet sie ein? Wer schaltet sie aus? Wie weit darf der Architekt hier mitsprechen und der Ingenieur, der Mediendesigner? Das sind, glaube ich, lauter Fragen, die noch absolut in Verhandlung sind. Wien ist eine Stadt, wo es noch eher wenige Beispiele gibt, aber in anderen Städten, denken wir an Berlin oder andere Großstädte, gibt es hier schon sehr, sehr weit fortgeschrittene Diskussionen.
Die Frau Nielsen hat uns geschrieben, gleich anschließend an das, was die Frau Kamska uns erzählt hat. Sie sagt, meine Frage zu normaler Straßenbeleuchtung am Land, wo ist das gesetzlich geregelt, dass es angeblich in besiedelten Gebieten Straßenbeleuchtung geben muss und wie ist dann Besiedelung genau zu verstehen, jedes Haus im Ortsgebiet. Und sie schreibt, ich habe es geliebt, im Dunkeln zu schlafen. Seit einem Monat leuchtet mir eine Laterne mitten ins Schlafzimmer. Das ist für mich sehr schade. Da ist wieder die Frage, also quasi kann man sich da aufregen? Auf der einen Seite brauchen wir natürlich und wollen wir auch für ein Sicherheitsgefühl die Straßenbeleuchtung. Ich weiß nicht, ob man sich da durchsetzen kann, dass man sagt, also ich möchte nicht, dass diese Straßenlaterne mir ins Schlafzimmer leuchtet. Wahrscheinlich kriegt man die Antwort, dann machen sie halt einen ordentlichen Vorhang davor.
Ja, würde ich auch so vermuten. Es kommt jetzt wahrscheinlich darauf an, welche Straße, Gemeindestraße, Landesstraße etc. Solche Klagen sind gar nicht so selten, verstehe ich durchaus. Ich hätte allerdings die Hoffnung, dass mit der Umrüstung auf LED, die ja jetzt schon in vielen Gemeinden im Gange ist oder vollzogen ist und in vielen Großstädten natürlich auch, hier wir schon eine Verbesserung der Situation erreichen können, weil die LED-Lampen haben ja den großen Vorteil, dass man hier das Licht viel gerichteter auf den Boden strahlen kann, auf die Straße und nicht auf die Seite in das Haus hinein oder gar in den Himmel, wie es bei den, denken Sie an die Kugellampen, früher hat man, oder gibt es heute auch noch sehr viele Kugellampen, aus ökologischer Sicht eine Katastrophe, weil die strahlen sehr viel ihrer Helligkeit in den Himmel, wo es wirklich keiner braucht und nicht auf die Straße oder den Weg. Das heißt, wenn man die Beleuchtungskörper klug anlegt und die jeweiligen Abstände, dann könnte man es schon so machen, dass man hier auf den Weg strahlt und nicht auf das Haus. Wenngleich natürlich auch eine Strahlung in Richtung Fassade. Die Frage ist, wie weit darf es hinaufgehen? Soll es hinaufgehen, das Licht, den ersten, zweiten, dritten Stock? Das sind lauter Dinge, die, glaube ich, auszuprobieren sind und auch zu gewöhnen sind zum Teil. Und das LED-Licht ist schon auch wieder macht eine andere Stimmung, hat auch härtere Schatten unter Umständen als das frühere Licht. Also hier sind wir schon in einer Umstellungsphase. Ich hätte die Hoffnung, dass man die Diskussion doch suchen darf und mit den Gemeindevertretern etc. hier schon in Diskussion treten darf, weil es sind ja schließlich viele Menschen von solchen Installationen betroffen und hier darf man, glaube ich, durchaus mitsprechen.
Ja, der Spagat zwischen Lichtverschmutzung und Lichtsmog und die Freude an der Weihnachtsbeleuchtung. 0800 22 69 79. Rufen Sie uns an. Weil wir vorhin über die Großstädte und die Lichtikonen gesprochen haben. Eine davon ist ganz sicher der Times Square in New York. Und über die Streets of New York singt jetzt Alicia Keys. It's like the jungle, it's like a jungle. Like a jungle out here, so much struggle. Oh, Der Stadtforscher und Historiker Peter Peyer ist heute bei mir zu Gast und Sie können sehr gerne mit uns diskutieren, Fragen stellen 0800 22 69 79 oder Sie schreiben ein Mail an punkt1@orf.at. Der Herr Schweizer hat uns geschrieben und ich glaube, er beschreibt was viele so kennen, die am Land aufgewachsen sind. Er schreibt, als jemand, der über Jahre den Übergang vom Tageslicht über die Dämmerung in die tiefste Nacht ohne künstliche Beleuchtung erleben durfte, würde ich mir eine deutliche Einschränkung der Beleuchtung im öffentlichen Raum wünschen. Ich möchte auch hier im besiedelten Gebiet Mitteleuropa wieder einmal die Milchstraße sehen können. Der Blick in die Sterne. Ich war ja ganz erstaunt, dass es von der UNESCO aus seit 2007 das Recht auf Sternenlicht gibt. Das heißt, ich weiß zwar nicht, wie man das jetzt einfordern soll, aber ich fand interessant, dass man sich offensichtlich auch auf dieser Ebene natürlich sehr wohl Gedanken darüber macht, dass das in so dicht besiedelten Gebieten wie vielen Teilen Europas einfach verschwindet.
Absolut, und der Trend ist eindeutig. Also die Verschmutzung, die Lichtverschmutzung ist zunehmend seit vielen Jahrzehnten oder wir können auch über Jahrhunderte zurückgehen. Und ich bin da ganz bei der Rückmeldung hier. Das ist etwas, was wir zunehmend zu verlieren drohen. Es gibt auch viele internationale Initiativen, die hier den Verlust der Nacht beklagen und hier wieder Initiativen setzen, auch in Österreich. Sehr verdienstvolle Kollegen auf der Universität oder auf den Sternwarten, die hier dafür kämpfen, für eine Bewusstseinsbildung, dass das etwas ist, was uns zu verloren zu gehen droht. Ich denke, ja, den Kampf müssen wir führen. Die Städte sind hier leider die Vorreiter der Lichtverschmutzung. Leider. Also am Land spüren wir es auch schon, aber die Städte gehören sicher zu jenen, die hier am meisten für die globale Lichtverschmutzung beitragen. Man kann sich in den verschiedenen Publikationen das ja anschauen. Wir kennen auch die Europakarten oder Weltkarten, wo hier die beleuchteten Agglomerationen drinnen sind. Und das ist hier leider sehr stark im Steigen begriffen.
Lichtverschmutzung hat jetzt nicht ursprünglich immer damit zu tun, dass es Licht gibt, sondern das ist eine ganz spezielle Form von Licht, die dann zum Abfall quasi erklärt wird.
Der zum Abfall erklärt wird und die dort ist, wo sie nicht sein soll, nämlich also eben ins Weltall hinaus strahlend, ein ökologisches oder generell Umweltproblem wird und die auch nicht reguliert wird. Also hier wird also quasi über eine lange Dauer hinweg abgestrahlt, ein unnützes Licht. Abfall ist immer etwas, was man nicht braucht und am falschen Platz. Und ich finde hier absolut, dass hier Schritte gesetzt werden sollten, strengere Schritte auch gesetzt werden sollten. Und wir alles unternehmen sollten, um hier in die Gegenrichtung zu arbeiten. Ich selbst habe einmal vor ein paar Jahren den Ort Großmugl im Weinviertel kennengelernt. Vielleicht kennen manche diese kleine Gemeinde, 1500 Einwohner, glaube ich, in der Nähe von Hollerbrunn. Und die hat es sich zum Ziel gemacht, hier das Bewusstsein zu heben, weil sie nämlich eine topografische Lage, eine fantastische hat, die von Hügeln abgeschirmt ist und man hier den Sternenhimmel so gut wie selten wo in der Nähe einer Großstadt sieht. Sie haben auch so einen prähistorischen Grabhügel und dort pilgern auch dann sehr viele Astronomen und Sternaficionados hin, weil man hier dort die Milchstraße wirklich noch wunderbar sehen kann. Großmugl an der Milchstraße nennt sich der Ort auch etwas ironisch, aber durchaus mit realem Hintergrund. Und hier bemühen sich die Proponenten der Gemeinde mit Wissenschaftlern gemeinsam hier das vorhin angesprochene Weltkulturerbe auch. Mhm. Also hier bemüht man sich um eine Anerkennung als Weltkulturerbe für so einen ausgezeichneten Ort, an dem man noch die Sterne sehen kann wie an wenig anderen Orten in Österreich sowieso als in der Stadt. Also um einen Durchschnittswert vielleicht hier mal zu sagen, wie ich das selbst gelernt habe, in Wien sieht man so im Durchschnitt vielleicht 50 Sterne am Himmel nur mehr. Dort sieht man immerhin 5000. Das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Und solche hervorragenden Orte gilt es zu bewahren, zu fördern, zu propagieren und auch schauen, wie haben die das gemacht. Die haben viele kleine Initiativen gesetzt. Da wird sogar die Kirchturmbeleuchtung in der Nacht gesenkt oder abgedreht. Hier werden eben Straßenlaternen mit LED-Beleuchtung und moderner, adäquaten Leuchtmitteln verwendet. Also hier gibt es viele von kleinen, bewusstseinsbildenden und auch infrastrukturellen Maßnahmen, die den Ort insgesamt zu einem Vorzeigeort machen in diese Richtung.
Man hat ja sehr wohl auch in Wien reagiert. Seit 2016 wird die Beleuchtung schon um 22 Uhr quasi auf die Hälfte reduziert. Also da gibt es ja sehr wohl ein Bewusstsein dafür von seitens der Stadt, dass hier was passiert. Und es ist ja auch interessant, wie die Aufteilung der Lichtverschmutzung, also wer da welchen Teil zu verantworten hat, das ist eigentlich nur ein Drittel dessen, was von der Straßenbeleuchtung kommt. Zwei Drittel ist doch immerhin alles, was von Werbung und Schaufenstern kommt. Und das letzte Drittel ist genau das, was Sie vorhin auch angesprochen haben, also die Baustellenstrahler, die Anstrahlungen der Gebäude, also das, was wir eigentlich am unangenehmsten empfinden.
Ja, aber am wichtigsten auch, weil das uns über viele Strecken eine Atmosphäre der Stadt vermittelt. Also denken wir, wenn wir durch die Innenstadt von Wien flanieren und die Hofburg ansehen oder Stephansdom, die geben schon was her in ihrer Beleuchtungskraft. Darf ich vielleicht zu Wien noch ergänzen, weil das war 2016 gefallen ist. Das war schon ein markantes Jahr, weil hier bereits der zweite Lichtmasterplan veröffentlicht worden ist. 2008 hat Wien den ersten. Also in Wien gibt es hier schon auch ein sehr elaboriertes Bewusstsein, auf strategischer und planerischer Ebene eine Stadt und eine Stadt des Lichts zu managen, sowohl technologisch als auch darüber nachzudenken, welche Straßenzüge werden wie beleuchtet, welcher Bezirk wird wie mit Licht ausgestattet. Das ist durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen je nach Bezirk. Wenn man sich diese Lichtmasterpläne durchliest, die sind also sehr elaboriert, sehr genau bereits. Und wenn es in diese Richtung geht und diese Planungssicherheit möglich ist und durchgeführt wird, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Das ist sehr avanciert. Die praktische Durchführung ist dann schon natürlich zeitaufwendig, das dauert auch die Umrüstung etc. Aber hier gibt es in vielen Städten Lichtmasterpläne bereits. Die Franzosen waren hier Vorbild, Lyon, wie wir wissen, Stadt des Lichts. Aber das ist mittlerweile Standard, dass sich auch größere und mittlere Städte einen Lichtmasterplan zurechtlegen, auch aus Imagefragen. Mhm. Wie soll die Stadt in der Nacht aussehen, ist auch eine touristische Frage.
Die Frau Wurm hat uns angerufen. Schönen Nachmittag.
Ja, grüß Gott, Wurm. Ich bin ein bisschen entsetzt über Ihren Gast, der gesagt hat, im Zeitalter des Klimawandels entfällt die Beleuchtung, die Weihnachtsbeleuchtung so sehr. Und er ist immer ganz entzückt. Also ich finde das gerade das Gegenteil. Man könnte da ein gutes Zeichen setzen, dass man den Klimawandel wirklich ernst nimmt und wesentlich zurückfahren und ganz, ganz minimalistisch die Beleuchtung vom Schatten gehen lassen.
Das heißt, das wäre jetzt eigentlich genau, nachdem wir die Klimakonferenz hätten, in dieser Adventszeit eigentlich ein starkes Zeichen mal seitens der Großstädte weltweit, dass man die Weihnachtsbeleuchtung ausschaltet, zumindest die Hälfte der Zeit.
Das stimmt, ja, absolut bin ich bei Ihnen. Ich bin insofern etwas beruhigter, weil das ja nicht das ganze Jahr ist, sondern temporär nur diese und jene Wochen, Monate. Ich weiß schon, es wird immer weiter ausgedehnt und überhaupt die Weihnachtsaktivitäten werden immer weiter in die Länge gezogen. Sie haben völlig recht, also aus Bewusstseinsgründen wäre das hier schon sehr fein. Aber wir dürfen nicht vergessen, einerseits die modernen Technologien verbrauchen nur einen Bruchteil dessen, was herkömmliche Leuchtmittel, die bisher verwendet wurden, verbraucht haben. Und dann möchte ich schon zu bedenken geben, dass es so etwas gibt wie eine Faszination am Licht und eine wohltuende und bereichernde Aspekte, die hier mit dem Licht verbunden sind. Und ob wir die so ganz missen wollen, ich verstehe den Wunsch nach Reduktion, aber es hat schon auch mit Flair zu tun. Wir können es, glaube ich, in eine strategische, in eine bessere Planung bringen, dann würde ich schon glauben, dass man hier die Aspekte durchaus miteinander vereinen kann, die positiven und die negativen.
Also es bleibt ja immer quasi die Frage, also wir wollen zum Beispiel mehr Sicherheit, Das heißt, wir wollen die Parkanlagen. Es ist natürlich eine wahnsinnig große Qualität. Also ich empfinde das so, dass ich durch Wien als Frau, also es gibt kaum eine Straße oder einen Ort in Wien, wo ich mir denke, da traue ich mich jetzt um 23 Uhr oder um 1 Uhr nachts nicht durchgehen.
Absolut.
Gibt nicht viele, also es gibt in jeder Stadt Ecken, wo man nicht sein möchte. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Qualität. Und das ist natürlich immer schwer abzuwiegen. Also quasi soll man den Park, den großen Park erleuchten abends, damit ich mich durchgehend traue, oder soll man sagen, man macht das nicht, man schützt die Umwelt und man meidet halt den Park in der Nacht.
Man kann sich ja dynamische Zwischenformen vorstellen. Beleuchtung dann, wenn jemand im Park ist, also mit der Stichwort Smart City und mit der interaktiven Möglichkeit hier. Es werden ja nicht nur Leuchtmittel ausgetauscht, es wird hier eine interaktive Zugangsweise gewählt. Kann man sich ja durchaus vorstellen, dass Licht nur dann angeht, wenn es notwendig ist, wenn hier Bewegung ist. Und ich darf auch aus der ökologischen Sicht zu bedenken geben, die Vorreiterstädte heißen Los Angeles und in Europa Kopenhagen, die schon auf LED umgerüstet haben. Und die haben hier durchaus enorme Einsparungen in der Beleuchtung auch erreicht und hier eine große Energieeffizienz, die viele Kosten eingespart hat, aber auch aus ökologischer Sicht zu begrüßen ist. Also hier kann man mit moderner Technik gegenüber herkömmlicher durchaus auch im ökologischen Sinne sehr, sehr viel erreichen.
Der Herr Brunner hat uns angerufen und hat genau zum Thema LED eine Frage. Schönen Nachmittag.
Geht schon?
Ja, wir hören Sie.
Ja, mein Herr Magister Brunner, ist ja folgendes. Zu der laufenden Umstellung auf LED-Beleuchtung in Wien wurde ursprünglich empfohlen, einen warmweißen Ton, ich glaube, mit 2600 Kelvin zu verwenden. Aber trotz eindringlicher Empfehlungen und Fachleuten hat man aber jetzt auf 4000 Kelvin umgestellt. Das ist ein kaltweißes Licht. Und zudem, wenn man bei den Lampen und durchgeht, also bei den Straßenlampen, etwa bei einem Winkel von 20 bis 30 Grad, auch wenn man versucht, nicht in die Lampen zu schauen, wird man kurzzeitig geblendet. Also was sagt man dazu jetzt? Mhm. Danke.
Ja, diese Diskussion, ich bin jetzt hier nicht der Kelvin-Experte, aber ich verstehe, was Sie meinen. Diese Diskussion ist aufgetaucht, nicht nur in Wien, auch in anderen Städten. Es sind jetzt nicht überall diese 4000 Kelvin durchgezogen. Ich hoffe, dass hier doch noch eine Adaptions- oder eine Möglichkeit ist der Nachjustierung dort, wo es vielleicht wirklich nicht verträglich ist. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass hier schon der Gewöhnungsfaktor immer mit zu berücksichtigen ist. Also ich als Historiker erinnere mich jetzt sehr stark an die Diskussion vor 100 Jahren, jetzt nicht persönlich, aber so wie sie geführt wurde, als von Gas auf elektrisches Licht umgestellt wurde. Auch damals hat man sehr stark das Feedback bekommen von der Bevölkerung, das ist viel zu hell, viel zu nüchtern, viel zu steril. Das elektrische Licht nimmt uns die ganze Stimmung weg gegenüber diesem orange-gelblichen Licht des Gases. Und es hat natürlich gestimmt, man hat sich aber letztlich angepasst und es auch wieder anders konnotiert und anders zu empfinden gelernt. Und so ähnlich, glaube ich, sind wir jetzt auch hier, dass wir das LED-Licht sicher verarbeiten können. Das LED-Licht kann ja mittlerweile wirklich auch wohltuende und feine Stimmungen erzeugen. Ist ja nicht so früh, hat man vor ein paar Jahren noch geglaubt, das wird alles nur steril und wie ein Licht wie im Leichenschauhaus. Also gibt es durchaus viele Varianten
auch
noch.
Weiterentwicklungen.
Absolute technische Weiterentwicklungen. Auch die Blendwirkung, die Sie angesprochen haben. Also da ist mittlerweile sehr, sehr viel geschehen. Also ich glaube schon, dass man das technisch gut in den Griff bringt. Wir sind gefordert, das doch hier auszutarieren und uns schon ein bisschen anzupassen. Das, glaube ich, davor stehen wir.
Statt ins Licht zu schauen, nämlich ins LED-Licht, lassen Sie uns noch kurz in den Himmel hinaufschauen, in den Sternenhimmel.
The song a robin sings through years of endless spring. The murmur of a brook at eventide, the ripples of a nook where two lovers hide. A great symphonic theme that stella by starlight, and not a dream, my heart. And I
agree. She's everything a girl could be. The song a robin sings through all the years and endless springs. The murmur of a brook at eventide, the ripples of a nook where two lovers hide. A great symphonic theme that's televised starlight and not a dream. My heart and I agree. She's everything a girl could be.
Wer sich über Beleuchten und Sichtbarmachen das vielleicht ein bisschen mehr noch veranschaulichen möchte, der könnte auch zum Beispiel ins Technische Museum gehen. Sie haben mir erzählt, da gibt es eine Ecke, wo man das unglaublich gut mal beobachten kann.
Wir haben eine Ausstellung, eine Dauerausstellung, die heißt Alltag, eine Gebrauchsanweisung. Hier geht es darum, wie wir durch die Technik im Alltag unsere Verhaltensanleitungen auch bekommen. Da geht es natürlich auch um Beleuchtung, wie sich die Beleuchtungstechniken verändert haben. Und hier gibt es zum Beispiel eine sehr schöne Fotostrecke auch, wo man am Beispiel von Wien sieht, wie die Beleuchtung in Wien um 1900 ausgesehen hat. Etwa 1882 am Graben, erste Festbeleuchtung mit Bogenlampen. Und wie sich hier dann das Gaslicht, die elektrische Beleuchtung verändert hat, welche Lichtzentren es in der Stadt gegeben hat, der Prater nur als herausragendes. Also so ein bisschen eine Genealogie des Stadtraumes am Beispiel von Wien. Ansichtskarten dazu, Wien bei Nacht, wie Wien bei Nacht zum Image der Stadt geworden ist, das ist sehr schön zu sehen. Aber wir haben natürlich auch die einzelnen Beleuchtungskörper, die Bogenlampen ausgestellt, große Plakate, die der Bewerbung der elektrischen Ausstellungen dienen. Wir gehen auch bis zum Körper, der mit Licht neu beleuchtet, um nicht zu sagen durchleuchtet wird. Mhm. Also das ist ein interessanter Aspekt, der bei uns auch unter der Überschrift Beleuchten und sichtbar machen läuft und den ich durchaus empfehlen kann, hier mal auch vor diesen doch etwas komplexeren Hintergründen zu sehen.
Ich habe noch eine Nachricht bekommen, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte, weil Sie gerade auch vom Körper gesprochen haben, also das Persönliche, das Private und die Außenbeleuchtung. Da kann man den Schlaf natürlich nicht wegnehmen und die Frage, inwieweit hat uns das denn beeinflusst, gerade in der Stadt? Wir wissen, dass der Lärm uns natürlich massiv beeinträchtigt. Die Frage ist, wie ist das eigentlich mit dem Licht? Und der Herr Schwab schreibt uns, ich kann oft nachts nicht schlafen. Da ich tagsüber auch eingespannt bin, sollte ich mich eigentlich glücklich schätzen, nachts rausgehen zu können und einen Spaziergang oder Ähnliches nachzuholen, wofür mir tagsüber keine Zeit bleibt. Und er sagt, im Gegensatz dazu, meine Schwiegermutter hat Angst im Dunkeln und sie meidet es auch, im Dunkeln rauszugehen. Und das, obwohl wir in Wien leben. Also dieses Nicht-Schlafen-Können. Also und haben Sie damit selber Erfahrungen? Sie haben mir erzählt, Sie verwenden eine Schlafbrille.
Ich bin auch ein Leidensgenosse, darf ich gleich sagen. Ich verwende eine Schlafbrille im Sommer, aber wenn es mir nicht dunkel genug ist. Für mich darf es nicht ganz dunkel sein. Ich brauche immer ein bisschen einen Lichtschimmer. Aber jetzt historisch gesprochen können wir ja fast alle Verdunkelungsmaßnahmen für den Haushalt als Reaktion auf die Helligkeit draußen interpretieren. Ob das jetzt die Erfindung von Jalousien, von Vorhängen, von der Erfindung der Schlafbrille als individuelles Regulativ, können wir in diese Richtung durchaus interpretieren, verstehe ich sehr gut. Also hier sich anzupassen, wiederum Biorhythmus zu finden und nicht durcheinander kommen zu lassen, das ist ein großes Problem. Und die Schlafstörungen, die schon ein bisschen sowas wie eine Volkskrankheit, glaube ich, heutzutage geworden sind, haben vielleicht viele Ursachen. Aber die Zunahme der visuellen Reize, außen sowie innen, da Denken wir jetzt auch an unsere Smartphones und die Fülle der Displays, die uns überall entgegenleuchten. Mhm. Auch an die Fülle der Werbe, der Bewegtwerbung möchte ich hier gerne erwähnen, sowohl im öffentlichen Raum als auch natürlich drinnen. Das macht schon etwas mit uns, das geht lange noch in unseren Köpfen herum, auch in meinen. Und hier abschalten zu können, wird wahrscheinlich zunehmend schwieriger.
Und die Frau Schübel hat uns geschrieben, also Weihnachtsbeleuchtung ist wirklich eins der polarisierenden Themen dieser Zeit. Momentan. Sie schreibt, ich finde 80% der Weihnachtsbeleuchtung absolut hässlich. Das ist aber nur ein Punkt von dem, was sie gerne mitteilen möchte. Die Beleuchtung neben meiner Wohnung, schreibt sie, ist ebenso hässlich und eigentlich unnötig. In meine Wohnung fällt so viel Licht, dass ich in der Nacht nicht das Licht aufdrehen brauche. Das haben wir schon einmal gehört. Und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr verbreitet ist. Für mich ist es eine Erholung, wenn ich in Gegenden komme, wo es ganz wenig Beleuchtung gibt. Ich möchte noch darauf hinweisen, schreibt sie, dass es in Niederösterreich noch einen anderen Ort gibt, wo der Sternenhimmel bei klarem Wetter sehr gut zu sehen ist, nämlich in Puchenstuben in der Nähe des Ötschers. Schön. Jetzt haben Sie noch einen zweiten Hinweis, wo Sie die Milchstraße unter Umständen auch mal sehen können.
Sehr schön.
Ohne dass man dazu in die Wüste fahren muss. Aber dieses Problem, haben Sie das Gefühl, dem wird entsprechend Platz gegeben, dass man eigentlich, wenn man nicht verhängt oder abdunkelt, in der Wohnung abends so viel Licht hat, dass man es nahezu selber nicht mehr aufdrehen muss in der Wohnung?
Das ist ein zunehmendes Problem, glaube ich. Nein, dem wird wahrscheinlich nicht genügend stattgegeben, weil wir ja in einer dynamisch expandierenden Großstadt leben, wenn ich jetzt nur Wien hernehme, aber auch andere Städte. Und hier gewissermaßen, wo sich eben das Leben verlagert, immer mehr in die Nacht hinein. Und hier, das widerspricht diesem Trend eindeutig. Hier müsste man, glaube ich, ja.
Eigentlich müsste doch auch die Planung der Häuser, die Architektur darauf Rücksicht nehmen. Das heißt, einerseits bauen wir Häuser mit großen Augen in die Welt hinaus, mit großen Fenstern. Auf der anderen Seite strahlt das Licht der Großstadt dermaßen hinein, dass man nicht schlafen kann.
Genau. Also ich glaube, das wäre ein architektonisches Problem, aus architektonischer Sicht sicher leichter zu lösen. Aus stadtplanerischer Sicht tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, weil das entgegen diesen Verdichtungstrends und eben dieser Dynamik der Großstadt spricht. Man kann schon senken natürlich die Nacht herunterdimmen oder die Beleuchtung herunterdimmen in der Nacht, aber trotzdem müssen wir mit einer bestimmten Helligkeit, glaube ich, leben. Die ist jetzt aber auch nicht überall gleich. Also ich denke jetzt, fast fällt mir immer wieder Berlin ein, wo ja Berlin wirklich viel dunkler ist als beispielsweise Wien. Da hat man eine ganz eine Anmutung, wenn man in der Nacht durch Berlin geht. Mhm. Man fühlt sich, glaube ich, jetzt nicht unsicher, aber es ist jedenfalls gewöhnungsbedürftiger. Also Wien gehört schon zu den hellen Städten. Mhm. Also Wien ist absolut hier sicher im oberen Range angesiedelt.
Und natürlich empfindet man das als Passantin und Passant freundlich.
Freundlich, sicher.
Wenn es ins Bett hineinstrahlt, ist es genau. Belästigend.
Und dadurch, dass unsere Städte immer dichter werden, der Verkehr immer dichter wird, wir dürfen auch nicht vergessen, auch der Autoverkehr oder generell der öffentliche Verkehr natürlich auch erzeugt Licht. Die Autoscheinwerfer werden immer heller, schaukeln auch die Lichtkurve gewissermaßen in die Höhe. Fahrräder im Übrigen genauso. Auch das ist ein wesentlicher Teil im gesamten Lichtspektrum einer Großstadt. Und hier geht der Trend leider genau in die andere Richtung.
Herr Bayer, das Thema Licht wird Sie noch eine ziemlich lange Zeit beschäftigen, bis Ihr Forschungsprojekt beendet ist. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich wird es eine tolle Publikation dazu geben. Und schön, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Wir mussten auch das volle Licht hier einschalten, weil es draußen schon wieder so dunkel ist. Wir verabschieden uns von Ihnen. Morgen wird Xaver Forthuber die Frage stellen, wie geht es denn weiter mit der EU und worüber können wir überhaupt entscheiden? Und er spricht darüber mit dem EU-Insider und Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik mit Paul Schmidt. Und für heute verabschieden sich Dietmar Nüring von der Technik, Bettina Gmoser saß am Telefon, Xaver Forthuber hat die Regie gemacht und Helmut Jasper die Musik ausgesucht. Und Elisabeth Scharang wünscht Ihnen noch einen schönen Nachmittag mit Ö1.
Check it out, out. Yeah.